Uli stellt die Schärfe ein, richtet die Kamera auf den quaderförmigen Exits gegenüber, links vom mittleren Durchgangstor. Das Auge der Kamera wandert über große Füße, zwei Paar große Füße in derben Stiefeln. Uli drückt auf den Auslöser. Das Auge der Kamera schließt sich, spuckt das Bild aus, wandert weiter. Patronengurte, zwei, unter dicken Bäuchen, verschwitzte, zu enge Hemden, die Knopfleisten spannen. Die Gewehre haben sie zwischen sich gelegt. In der Sonne blitzen Metallbeschläge auf. Das Auge der Kamera schließt sich und spuckt das Bild aus. Uli geht langsam auf die Männer zu, die Kamera in der Hand, schaut auf unrasierte, feiste Gesichter. Sie deutet ein Kopfnicken an. Wir arbeiten hier. Ich mache Fotos. Sie zeigt auf das Tor, die Exits links und rechts davon. Das Halbrund des Innenhofes bleibt stehen. Die Männer blinzeln, grinsen unschlüssig. Oh, wir müssen hier auch arbeiten, frotzelt der eine. Dann stehen sie langsam auf, schlendern zur Seite. Die Gewehre liegen auf dem Steinsitz. Sie machen das wunderbar, Uli, ruft Kim. Bleiben Sie dran. Uli deutet auf die Gewehre. Sie stören das Bild, sagt sie. Einer der Männer schlendert herbei, hebt sie aufreizend langsam hoch, schlendert zum anderen zurück. Uli blickt durch das Auge der Kamera auf das vertraute Bild des schweigenden Tores mit der mächtigen Deckplatte, die da liegt, als schliefe sie in der Sonne immer neuen Verwitterungen entgegen. Uli tritt einen Schritt zurück, die Quader links und rechts vom Tor mit den Sitzflächen, die sich wie glatt polierte Keramik anfassen, schieben sich ins Bild. Die beiden Außenseiten sind dicht an dicht mit ausgehöhlten Schälchen bedeckt. Die Männer stehen hinter ihr. Sie spürt den Atem, als sie Witze reißen. Sie sieht die Schälchen gestochen scharf. Es könnten Bienenwaben sein. Sie überziehen auch die aufrecht stehenden Steinplatten zwischen den Toren. Kim, ruft Uli. Die Schälchen sind unzählbar, wie die Sterne am Himmel. Sie setzt Fuß um Fuß nach hinten, schiebt die Männer zum Ausgang. Auch wir müssen hier arbeiten, feixt der eine von neuem, bleibt stehen. Uli deutet auf das linke Tor. Hier sind auch die Vorderkanten der Stützplatten und der Deckplatte mit Schälchen übersät. Gehen Sie aus dem Bild, befiehlt Uli. Ich will jetzt dieses Tor aufnehmen. Uli, wissen Sie, ruft Kim, hier gibt es keine Aufsicht. Dies hier ist der einzige Tempel auf der ganzen Insel ohne Führer, ohne Eintritt. Kim erhebt sich und geht laut sprechend im Innenhof auf und ab. Hier gibt es keinen Führer, der bei der Tempelführung sagt, hier saßen die Frauen, da drüben die Männer. Die Frauen saßen tiefer als die Männer. Sie hatten sich den Männern unterzuordnen. Hier warteten sie, bis der Priester den Tempel öffnete. Kim, ruft Uli, die Augen oben im Tor sehen alles. Der zweite Eingang hinter dem linken Tor ist wie eine Fensteröffnung aus einer ganzen Steinplatte herausgeschnitten. Aus der Mitte des Stützbalkens blicken zwei tiefe Schälchen wie Augen auf die herab, die davor stehen. Die Männer schlendern zu einem der Exitze zurück, beraten leise miteinander. Uli dreht sich zu Kim um, nimmt die gegenüberliegende Wand des Innenhofes in Augenschein. Fugenlos aneinandergereihte, aufrecht stehende Steinplatten, die kleine rechteckige Öffnung, hinter der der Orakelraum liegt. In unserem Tempel hier, Kim, sagt sie, tritt kein Führer an sie heran und sagt beschwörend, es war der Fruchtbarkeitskult, wissen Sie? Hier deutet kein Führer auf eine hohe, schlanke Säule und sagt, das ist der Phallus und im selben Atemzug mit theatralischer Geste, ich. Und Sie sind die Frau, verstehen Sie? Kim, krümmen Sie sich nicht vor Lachen. Bedenken Sie den Ernst der Lage. Die Männer stehen wieder auf, unruhig. Wir müssen hier jeden Tag arbeiten, sagt der eine. Der andere wirft sich in die Brust. Wir sind die Tempelbewacher. Uli umklammert mit beiden Händen die Kamera. Kim, sagt sie, ich bin nicht 30 Jahre alt geworden, um vor Lügnern zurückzuweichen. Was meinen Sie? Kim setzt sich wieder auf die Steinstufe. Hier ist mein Zuhause, erklärt sie. Außerdem muss ich mein Ohr kurieren. Uli dreht sich zu den Männern um, deutet auf die Gewehre. Was schießen Sie? Fragt sie. Sie sieht den Bach vor sich, der hinter dem gemieteten Bungalow fließt, mit den Lockenten im Gebüsch. Männer marschieren mit geschulterten Gewehren durchs Schilf. Am Wochenende knattern Schüsse von morgens bis abends über die kleine Insel. Oh, nur Vögel, sagen die Männer wie aus einem Mund. Jeder Mann hier hat ein Gewehr und jeder Mann schießt Vögel. Kim ist aufgestanden und tritt jetzt neben Uli. Was für Vögel, fragt sie. Gibt es hier große Vögel? Die Männer grinsen. Wenn wir große erwischen, schießen wir große, sagt der eine. Wir bringen sie nach Hause und unsere Frauen kochen sie. Sie grölen. Jedermann hier macht es so. Und wenn es kleine Vögel sind, wirft Kim heftig ein. Oh, die Kleinen, die sperren wir in Käfige. Aber sie können sie nicht in Käfige sperren, wenn sie sie abgeschossen haben, entgegnet Kim störrisch. Oh nein, wenn wir die kleinen Vögel abschießen, dann werfen wir sie den Hunden vor. Uli hebt die Kamera wieder hoch und weist mit der anderen Hand zum Ausgang. Wir müssen wirklich ganz in Ruhe arbeiten können. Es ist ein Befehl. Zögernd schultern die Männer die Gewehre und setzen sich in Bewegung. Uli gießt Tee ein. So ist das also, murmelt sie. Meine Hände zittern. Wen wundert es, Kim, fährt sie gedankenverloren fort, dass sie sich damals von den Klippen gestürzt haben, wenn es stimmt, dass es vorgekommen ist. Eine nach der anderen, 50 an der Zahl, keine ganze Minute lang. Und die Verfolger atemlos fluchten von oben in die Tiefe, in der die Wellen über den geretteten Leibern zusammenschlugen. Sie klettern über die Altäre auf die Außenmauer hoch, beginnen wortlos, sie einmal in entgegengesetzter Richtung abzuschreiten. Die Apsiden liegen verlassen da, die hoch aufragenden Steinblöcke behalten ihr Geheimnis gleichmütig für sich. Im Orakelraum liegt schon wieder frische Scheiße, sagt Uli, als sie wieder nebeneinander stehen. Unten am Weg haben sie bereits die Lockkäfige aufgestellt, sagt Kim. Bald werden sie die Netze spannen für die Zugvögel aus Afrika. Ich reise vorher ab. Uli legt sich bäuchlings auf die Steine, schaut über die dunkelblaue, unbewegte See. Kim, sagt sie verträumt, es wären Starraufnahmen geworden. So genau habe ich nie zuvor alles gesehen. Kims Augen weiten sich. Aber Uli, ich habe doch gehört, dass Sie die Kamera auf- und zumachten. Uli legt sich auf den Rücken, kneift die Augen zusammen. Ich habe den Film nicht eingespannt. Es musste doch schnell gehen. Und die da, sie deutet vage in die Luft, die da hätte ich nicht in meiner Kamera haben wollen. Heute musste die Kamera spucken, nicht aufnehmen.
Το τρένο φεύγει στις 8. Ταξίδι για την Κατερίνη. Νοέμβρης μήνας δε θα μείνει. Να μη θυμάσαι στις 8. de tardes a la mary. Μα εσύ μονάχος έχεις μείνει. Σκοπιά φυλά στη Κατερίνη. Πας στην ομίχλη πάνω αυτό. Πας στην ομίχλη πάνω αυτό. Μαχαίρι στην καρδιά σου.
Κλειστά παρά. σπίτι δεν περνά κανείς, ούτε οι φίλοι κι οι γειτόνοι. Η στέγη χαμήλωσε θάρρης, μα είναι η αγάπη που τελειώνει.
Nachdem ich den Anfang gelesen habe, lese ich jetzt auch noch den Schluss. Es regnete dann schon wieder, nachdem es den ganzen Mai geregnet hatte und den halben Juni, im Juli auch noch genug und im August schon wieder immerzu. Es war dann einen halben Tag schön und regnete nachts schon wieder bis zum nächsten Mittag. Dann war die Mondin voll gegenüber von der Sonne vor dem Sternbild der Löwin. Ich drehte mich um, sah, eine Krise lag hinter mir. Ich setzte mich mit meiner Gefährtin in die Johannisbeersträucher. Wir lasen Beeren ab, eine Nachbarin kam und erzählte Geschichten. Ich wollte Marmelade kochen, ihren Duft riechen, der nicht wiederkommt bis zum nächsten Einkochen. Zusehen, wie das Rosa des Schaums, das nicht käuflich ist, aufschäumt. Den Schaum mit der Schaumkelle abnehmen, in ein Schälchen fließen lassen, die Kostprobe aus dem Überfluss. Ich wollte, dass das Buch ein Ende hätte, um es lesen zu können. Aber jetzt wollte ich nur eine Stunde so sitzen und Beeren ablesen und in der einstündigen Sonne den Glauben glauben, der zurückkehrte, an etwas Gemeinsames zu glauben, manchmal zwei Gefährtinnen auf dem Land und andere ringsum. Was ist das? Für eine Freundin, die schwer krank ist, ein Feuer vorbereiten. Die Feuerstelle ist nass und verwaist, von Grasbüscheln bewuchert. Ich lege sie frei, schichte Papier auf, Reisig, trockene Äste, streue einen Kreis aus gelbem Sand außen um die Steine, weiter außen einen Kreis aus Salz. Meine Gefährtin schwirrt mit dem Schwerholz, ich stampfe die Erde gegen den Uhrzeigersinn und klopfe zwei Steine aneinander, damit die Lebensgeister mich hören können, wenn ich den Namen der Kranken rufe. Wie sollte ich mich an einem Fleurop-Ritual beteiligen, wenn ich gerade genügend Geld habe, aber nicht weiß, was an Blumen geliefert wird, die ich nicht gesehen habe, die aber ziemlich sicher aus Afrika kommen oder aus Südamerika und an denen Tränen und Vergiftungen und Hautausschläge haften von den Arbeiterinnen, die in Insektizidwolken arbeiten müssen, bevor die Tonnen toter Blumen tiefgekühlt in Flugzeuge geladen werden, die nur deswegen mehrmals täglich fliegen, damit wir jederzeit jede Art toter Blumen frisch beziehen können und Blütenzauber hineintragen in unsere Einrichtung. Wie sollte ich Lebensgeister fühlen, ohne Feuer machen zu können, drinnen oder draußen, ohne die Flammen zu sehen und zu hören, ohne das Holz zu riechen, ohne Kräuter zu räuchern, ohne den Rauch aufsteigen zu sehen oder zu wissen, wie er durchs Ofenrohr in den Kamin weht, und im Kaminschacht durchs ganze Haus hoch und zum Schornstein hinaus in die Luft. Wie sollte ich leben, ohne die Winde im Kamin und im Ofenrohr sausen und heulen zu hören, ohne dem Ofen etwas erzählen zu können, ohne die schwarzen Holzreste zu betrachten am nächsten Morgen und den weißen Aschehügel über der rot erloschenen Glut. Das Ascheantlitz des Feuers, das wortlos spricht, erinnert mich an das weiße Antlitz jener Steinfiguren, das zeitlos den Kreis darstellt und den Lauf des Kreises. Das Ascheantlitz des Feuers, das wortlos spricht, erinnert mich an das weiße Antlitz jener Steinfiguren, das zeitlos den Kreis darstellt und den Lauf des Kreises, bevor eine senkrechte Linie darin erscheint und aus dem Kreis zwei Hälften macht, zwei Jahreshälften, zwei Wirklichkeitshälften, wie die Tagträumerei und die Nachtträumerei, lange bevor es angebracht ist, Nase dazu zu sagen oder Gesicht, es sei denn, das Gesicht des Jahreskreislaufs, das Gesicht der Gesetzmäßigkeiten, das Gesicht der Zusammenhänge, gesichtslos, wortlos, ohne Gestalt. Anfang August beschlugen schon nachts die Fensterscheiben und meine Mutter sah gebrechlich aus, kleiner und schmaler denn je. Und die Haare waren wieder hell von den weißen Strähnen. Die Bestelllisten von der Blindenbücherei lagen jetzt herum. Und ich erzählte ihr dann noch, wie lange es gedauert hat, bis ich ihr Geheimnis wahrnahm. Bis zu jenem Abend damals, als ich mit meiner Freundin zu Besuch war und wir ihr unsere Tagebücher mit den Zeichnungen und Aquarellen zeigten und wie wir die Mischung aus Schrift und Bild schön fanden und dass sie gar nicht viel dazu sagte, weil sie ihr Geheimnis nicht mehr aushalten konnte und endlich die richtige Situation gekommen war, es zu lüften. Sie sagte dann nur, so etwas habe ich auch, während sie schon ging, es zu holen. Es waren mehrere Hefte, die sie zusammengeheftet hatte zu einem Buch und es war alles 50 Jahre her und länger. Zuerst vor 50 Jahren in Paris, als sie alles aufschrieb, was sie erlebte und dachte und malte, wie ihr Zimmer aussah und die Aussicht aus ihrem Zimmer. Und später, viel später, begann sie, die 20 Jahre davor aufzuschreiben. Und niemand in ihrer Familie wusste, dass sie immer ein Geheimnis hatte und dass es für das Geheimnis eine Schublade gab und einen Schlüssel, den sie an einem geheimen Ort aufbewahrte. Und dass mich ein unbändiger Stolz erfüllte. Und da nickte sie zufrieden. Es war dann noch nicht fertig, aber es musste fertig werden, weil ein Ende vorgesehen war. Das Ende ist immer das Erscheinen. Wenn das Schreiben zu Ende geht, kann ein Buch erscheinen. Aber nur, wenn das Schreiben an einem Punkt aufhört. Und darüber muss es eine Vereinbarung geben. Denn das Ende ist willkürlich, aber anders könnte es niemals sein. Am Ende drängelt sich immer alles und plötzlich muss alles schnell gehen, aber jeden Tag kann das Ganze noch eine andere Wendung nehmen.
Morgens und abends Feuer machen hinterm Haus, in eine Wolldecke gehüllt an den Tagen, an denen es nicht regnet. Einen Topf Suppe warm halten, auf einem Baumstumpf sitzen an der Glut. Holz sammeln bei jedem Gang durch den Wald. Apfelsinenkisten wegtragen aus jedem Supermarkt. Vom 2. bis zum 15. August ankommen in der Grundform des Zeitworts und mich daran herausschreiben aus dem Labyrinth. Am Rand der Wälder ankommen, an der Seite der Vierpfotigen an der Leine, spüren, wie sie zieht und wittert und mit jeder Faser ihres sehnigen Körpers nur vom Wald beseelt ist und von jenen, die darin leben und denen sie nachjagen will und mich spüren, wie ich laut bin, blind und ohne Gespür.
Zum Wald hochgehen, an der Seite der Ästhetin an der Leine, das Gespür in den Häusern hinter mir lassen, das Gespür in den Gärten, mit dem ich ordne, wo Rosen und Lilien stehen, wo die einjährigen Leichten leicht vergänglichen Sommerblumen, wo die Kräuter, die zu großen Stauden werden sollen, wie zwischen den bunten, duftenden Blüten die Gemüsebeete verlaufen und wie welche Pflanze neben welcher stehen mag und neben welcher nicht und wie welche Pflanze von welcher anderen Pflanze die Blätter als Dünger mag, während ich leidenschaftlich die Zeit vergesse. Die gestalteten Räume hinter mir lassen, den ästhetischen Tisch, die ästhetische Nahrung, die durchsichtigen, schön geformten Glasflaschen und Tiegel und Töpfe mit den Essenzen und Duftwässern und Ölen und Kräutern, die angesetzten Tinkturen und die Blüten und Blätter und Wurzelstückchen, die sich in Alkohol auflösen und ihre Farben mischen und ihren Duft. An der Seite der Vierpfotigen an der Leine dem Verlangen nachgehen. Hineinzugehen auf keinen Wegen, zwischen den Stämmen hindurch, über den weichen Boden und die grünen Lichtungen immer tiefer hinein, einfach aus Liebe. Nicht Farnkraut holen für die Gartenbeete im Winter oder Laub für die Erdbeeren oder Immergrün für die Böschung oder Tannzapfen zum Anfeuern oder Holz zum Heizen. Der Ästhetik folgen, mit der ursprünglich das Gespür gemeint ist, mit dem Hündinnen und Jägerinnen eine Spur aufnehmen. Zwischen den Bäumen umhergehen, wie zwischen den Buchstaben. In den Schichten der ausgebreiteten Blätter einschlafen am Boden. Die Bäume lieben, wie die Buchstaben.
I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee. And he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk. I open up the paper, there's a story of an actor who had died while he was drinking. It was no one I had heard of, and I'm turning to the horoscope and looking for the funnies when I'm feeling someone watching me, and so I raise my head. There's a woman on the outside looking inside. Does she see me? No, she does not really see me, 'cause she sees her own reflection, and I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt, and while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet. Oh, this rain, it will continue through the morning as I'm listening to the bells of the cathedral. I am thinking of your voice and of the midnight picnic once upon a time before the rain began. And I finish up my coffee and it's time to catch the train.
Das war Verena Steffen, die letzte im Frauenbuchladen Teil aus ihrem neuesten Buch gelesen hat, Wortgetreue Träume, Geschichte und Geschichten. Die anderen Bücher, die sie geschrieben hat, sind das eben schon erwähnte erste Frauenhandbuch und dann 1975 Häutungen. Das nächste Buch heisst «Mit Füßen, mit Flügeln» und ist 1976 herausgekommen. Es sind Gedichte und Zeichnungen. Die Musik, die wir gespielt haben, war von Ann Clark, Susan Vega, Oper, eine Platte von Mikis Theodorakis und Daniel Dax. Die Sendung haben die Regina und Rita gemacht. Ciao zusammen.
fell on the Melford Street.
You count your losses.